war die Krada unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst.
Kapitel 14: Der Aufstand. In seinem vierten Kriegsjahr, Ende Juli, traf Bernhard mit dem SS-Sonderkommando in der Nähe von Warschau ein. Er und die Sauf- und Mordkumpanen Dirlewangers kamen viel rum im Osten Europas. Zunächst wurden östlich der Weichsel sowie in der westlichen Ukraine jüdische Arbeitslager überwacht. Dann zogen sie zur Partisanenbekämpfung nach Weißrussland und in die besetzten Gebiete der Sowjetunion. Als Partisanenverdächtig galt prinzipiell jede Person. Ganze Dörfer wurden daher niedergebrannt und alle Bewohner getötet. Egal, ob jung oder alt, egal ob Mann oder Frau. Unterschiede bestanden nur dahingehend, dass jüngere Frauen vor ihrer Hinrichtung vergewaltigt wurden. Gelegentlich ließ der Dr. Dirlewanger Milde walten. Er tötete nicht alle Frauen nach der Vergewaltigung, sondern verkaufte sie für Schnaps als Sklavinnen. Sein schwäbischer Freund, der Herr Obergruppenführer Berger, war dankbarer Empfänger dieser Ware. Im Gegenzug ließ er Dirlewanger weiter das machen, was er am besten konnte, und versorgte ihn mit neuen Männern, Munition, Alkohol und Drogen. Somit war der Krieg für Bernhard genauso, wie es sich Dirlewanger wünschte. Unbarmherzig und verbrecherisch, ohne Reue, ohne Ehre, ohne Mitgefühl. Lieber zwei zu viel, als einen zu wenig erschießen, war ihr Motto. Und daran hielt sich auch Bernhard. Er war Dirlewangers bester Schütze. Befahl man ihm zu töten, dann tat er es. Morden war sein Beruf. Bernhard war kein Sadist. Er trank keinen Alkohol und er beteiligte sich nicht an Vergewaltigungen. Sexuelle Regungen verspürte er nicht. Hatte er sein ganzes bisheriges Leben nicht. Bernhard entwickelte ein anderes Verlangen. Das Verlangen, die Sucht, die Gier nach Methamphetamin. Die rotblauen Tablettenröhrchen mit der weißen Schrift waren nun seine ständigen Begleiter. Der Schriftzug Pervitin versprach Glück, Leistung und Stärke. Bernhards Müdigkeitsattacken, die ihn schon immer plagten, waren damit besiegt. Mit Pervitin war er nicht mehr der einfältige, dickliche, ständig müde Trottel. Mit Pervitin war er eine perfekte Kampfmaschine, respektiert von der Truppe und von Dirlewanger, der über eine schier unendliche Nachschubquelle an Tablettenröhrchen verfügte. Je länger er die Droge einnahm, umso größer wurden Bernhards Bedarf. Er gewöhnte sich an die Wirkung. Die notwendige Dosis, bis sich der gewünschte Effekt einstellte, nahm zu. War es am Anfang nur eine Tablette, so nahm er inzwischen täglich bis zu 5 Tabletten. Die Folgen waren, dass er bald nicht mehr schlafen konnte und sich zunehmend gereizt und unwohl fühlte. Die Droge war Glück und Last zugleich. Nach etwa einem Jahr ständiger Einnahme wurde er pervitinabhängig. Damit stieg auch die Abhängigkeit von der Person, die ihn mit den Tabletten versorgte. Bernhard brauchte Dirlewanger und Dirlewanger brauchte seinen besten Schützen. Waren die anderen der Truppe oft betrunken, um in Kampfsituationen ihre Pflicht zu erfüllen, so war auf Bernhard immer Verlass. Das wusste Dirlewanger. Stand doch die nächste Aufgabe in diesem inzwischen endlos erscheinenden Krieg an. Die Niederschlagung des Warschauer Aufstands. Dirlewangers Truppe erreichte am 4. August 1944 die westlichen Bezirke Warschaus. Der Befehl lautete, das Arbeiterviertel Wola einzunehmen, welches von polnischen Widerstandskämpfern besetzt wurde. Das SS-Sonderkommando wandte wie üblich eine Stoßtrupptaktik an. Laut, vehement und schnell gegen den Feind stürmen. So liefen sie ungeschützt durch die Kaspraska-Straße und ballerten wahllos auf einen Gegner, der nicht sichtbar war. Die polnische Armee witterte ihre größten Chancen in einem Häuserkampf. Also setzte man auf verdeckte und überraschende Gegenangriffe mit leichten Waffen. An der Kreuzung zur Brilowska-Straße erkannte Dirlewanger, dass es sich hier nicht um einen üblichen Partisanenkampf handelte. Als die Hälfte der Truppe die Kreuzung betreten hatte, empfing sie einen Kugelhagel, der aus dem Nichts von allen Seiten, von allen Häusern, von unten und von oben zu kommen schien. Viele wurden getroffen und blieben auf dem Straßenpflaster liegen. Die Verbliebenen zogen sich zurück und suchten Schutz in Wohnungen oder hinter Barrikaden. »Deckung suchen«, rief Dirlewanger. »Verdammte Scheiße, was ist denn hier los? Von wo schießen die denn alle?« Er blickte sich in der Straße um und suchte nach einer Möglichkeit, einen besseren Überblick auf das Geschehen und die Stellungen der polnischen Soldaten zu bekommen. Dort, das Haus, rief er und zeigte auf ein relativ modernes, vierstöckiges Miethaus. Vom Dach aus müssten wir die Lage besser einschätzen können. Neumann, Krüger und ihr drei mitkommen. Er winkte drei Soldaten zu sich. Anschließend gingen sie zu sechst in den Hauseingang und stiegen die Treppe bis zum Speicher hoch. Zwei Lanzer gingen vor, einer sicherte nach hinten ab. Als sie die Stufen hochgingen, griff Dirlewanger in seine Uniformjacke, holte ein Röhrchen Pervitin raus und gab es Bernhard. Hier, Neumann, auf dich kommt es jetzt gleich an. Zeig, was du als Scharfschütze drauf hast. Danke, Obersturmführer, sagte Bernhard und warf sich gleich drei Tabletten ein. Besser etwas mehr, wenn ich so wichtig bin, dachte er. Als sie das Flachdach des Gebäudes erreichten, schlichen sie in geduckter Haltung zu einem großen Kaminschlot, hinter dem sie Deckung fanden. Dirlewanger packte sein Fernglas aus und inspizierte gründlich die Umgebung. Bernhard ging es währenddessen gar nicht gut. Sein Puls raste, er zitterte und er war schrecklich nervös. Es fielen einige wenige Schüsse, wobei er jedes Mal ängstlich zuckte. Er blickte wirr in alle Richtungen und suchte nach einem Fluchtweg. Der Schweiß lief in den Strömen und ein Gefühl der Panik machte sich breit. Das Pervertin, dachte er, oh Gott, muss das Zeug sein, zu viel, zu viel. Psst, Neumann, flüsterte Dirlewanger. Bernhard reagierte nicht. Zu viel. Neumann, psst, aufhören. Dirlewanger stupste ihn an. Herr Obersturmführer, jetzt reagierte er endlich. Halblinks, flüsterte Dirlewanger weiter durch das Fernglas blickend. Etwa 300 Meter hinter dem Vorhang. Scharfschützen. Geradeaus, auf dem Balkon des übernächsten Hauses zwei weitere Schützen. Eliminieren. Bernhard ruppte stark schwitzend nach vorne. Er sah die beiden Ziele. Von der Entfernung aus waren sie für ihn ein leichtes Spiel. Er würde zuerst auf die zwei Schützen auf dem Balkon schießen und dann links den anderen Scharfschützen treffen. In 15 bis 20 Sekunden sollte alles erledigt sein. Er visierte die erste Person auf dem Balkon an. Er tat nichts anderes wie schon hunderte Male zuvor. Bequem liegen, anvisieren, Wind und Distanz erfassen, einatmen, ausatmen, völliger Stillstand, rechten Zeigefinger beugen. Aber es war nichts wie zuvor. Nach dem Ausatmen zitterte er wie Espenlaub und verlor sein Ziel aus dem Visier. Er hielt inne, atmete tief ein und aus, visierte erneut. Kann mich nicht stillhalten, kann mich nicht stillhalten. Er beugte den Finger und schoss daneben. Rasch schlug er nach, visierte erneut und verfehlte wiederum das Ziel. Neumann, du, Dirlewanger wollte den Satz zu Ende führen, als plötzlich in rascher Abfolge mehrere Schüsse auf sie abgegeben wurden. Jetzt waren sie im Fadenkreuz der polnischen Widerstandskämpfer. Oberscharführer Krüger war sofort tot. Einer der Lanzer wurde im Oberschenkel getroffen und schrie laut vor Schmerzen auf. Schnell, Rückzug, ins Haus, rief Dirlewanger. Verbliebene Gruppe lief ins Treppenhaus, während Kugel um sie herum einschlugen. Der verletzte Lanzer wurde drei weitere Male getroffen und blieb nun regungslos liegen. Verdammt nochmal, Neumann, rief Dirlewanger, als sie das schützende Treppenhaus erreichten. Was war denn das? Wollen Sie uns denn alle umbringen? Ich, stammelte Bernhard. Ich knall sie ab, muss nur raus, um sie abzuknallen. Neumann, sind Sie total durchgeknallt? Sie bleiben jetzt hier bei mir, verstanden? Das ist ein Befehl. Ja, ich, sagte Bernhard zu Befehl. Er zitterte weiter und nestelte nervös an seinem Gewehrgurt. Gut so. Und beruhigen Sie sich, meine Güte, so ein Mist. Sie gingen gebeugt und rasch die Treppen hinunter. Ich sehe schon, murmelte Dirlewanger beim Gehen vor sich hin. So wird das nichts. Ich muss mir was anderes überlegen. Als sie wieder unten auf der Straße angekommen waren, ließ Dirlewanger alle Unteroffiziere, Ober- und Hauptscharführer zu sich rufen. Bernhard blieb an Dirlewangers Seite und wurde aus dessen Augenwinkel missbilligend beobachtet. Nachdem kurz die Situation erläutert wurde und mit den anderen SS-Verbänden in der Stadt die Situation per Funk besprochen wurde, suchte sich Dirlewanger mit seinen engsten Vertrauten, darunter Bernhard, eine großzügige Wohnung für die Nacht. Die eigentlichen polnischen Bewohner wurden vorher vertrieben und getötet. Man machte es sich gemütlich und ließ sich Essen zubereiten. Anschließend wurde reichlich Schnaps getrunken. Bernhard bevorzugte statt Alkohol zwei weitere Pervitin-Tabletten. Er benötigte dringend einen Stimmungsaufheller. Wir kommen gegen die Barrikaden auf die übliche Art und Weise nicht an. Die Verluste sind zu hoch, begann Dirlewanger. Er streckte sich in einer bequem aussehenden Couchsessel. Schweres Geschütz haben wir nicht. Und die Panzerabwehrkanonen zur Beseitigung der Barrikaden müssen erst in Position gebracht werden. Die Polen werden uns wie Tiere auf der Weide abknallen. Die Kommandoebene wünscht da, dass wir gegen die Zivilbevölkerung stärker aktiv werden. Morgen kommt Verstärkung. Ein deutsches Strafbataillon und Verbände aus Aserbaidschanern, Turkmenen und Kosaken. Sobald die da sind, geht es los. Plündern und verwüsten in den Straßen, die nicht von der polnischen Armee besetzt sind. Das Ziel ist, den Kampfeswillen zu schwächen und Nachschub aus der Bevölkerung zu unterbinden. Dürfte uns doch kein Problem bereiten, oder? Er setzte sein diabolisches Grinsen auf und trank ein Glas Wodka leer. Einige der Anwesenden lachten. Wir haben volle Handlungsfreiheit, was den Einsatz gegen Zivilisten betrifft. Die Order lautet, Terror verbreiten, egal wie. Er zündete sich eine Zigarette an und schenkte sich ein weiteres Glas ein. Und daher habe ich mir etwas Besonderes überlegt, fuhr er fort. Wir werden Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilde vor, neben und hinter uns laufen lassen, um das Viertel zu erobern. So eine Kugelhagel wie heute Nachmittag möchte ich nicht nochmal erleben. Bin nochmal gespannt, ob die Polen auf die eigenen Leute genauso ballern. Das heißt allerdings, dass wir morgen nicht alle abknallen dürfen. Ein paar hundert jammernde Frauen und Kinder brauchen wir zumindest vorübergehend für den Einmarsch in die besetzten Viertel. Er trank sein Glas leer und knallte es auf den Tisch. Zur Wiederholung. Am Vormittag plündern, brandschatzen, das Übliche und so weiter. Am Nachmittag marschieren wir los und besiegen diese sogenannte polnische Armee. Verstanden? Die Männer nickten. Also abtreten und... Neumann? Dirlewanger blickte auf Bernhard. Sie bleiben. Nachdem die anderen Scharführer und Unteroffiziere den Raum verlassen hatten, bot der Bernhard einen Sessel an. Bernhard nahm Platz. Herr Obersturmführer? Neumann, was da heute geschehen ist, darf nicht nochmal vorkommen. Jawohl, Herr Obersturmführer, sagte Bernhard. Wenn Sie das Pervitin nicht im Griff haben, dann lassen Sie es bleiben. Sie gefährden nicht nur sich, sondern die gesamte Truppe. Ich möchte nicht, dass mein bester Schütze sowas sagt. Das geht nicht. Wir haben ja einen Krieg zu gewinnen. Keine Tabletten mehr. Trinken Sie besser Schnaps und holen sich ein paar Weiber, so wie ich. Aber Herr, nichts aber, Neumann, unterbrach ihn Dirlewanger. Ab morgen ist Schluss damit. Sie gefährden sonst die gesamte Mission. Abtreten. Bernhard ging ohne das übliche Heil Hitler, jawohl Herr oder zu Befehl. Er war fassungslos. Er suchte sich einen Platz zum Schlafen in einer der leergeräumten Wohnungen, obwohl an Schlaf die ganze Nacht nicht zu denken war. Er lag auf dem Rücken und starrte an die Decke. Zwischenzeitlich stand er auf und ging hin und her. Er überlegte die ganze Zeit, wie, wo und von wem er die rot-blauen Tablettenröhrchen mit der weißen Schrift weiter bekommen könnte. Wieder und wieder betrachtete er seinen Vorrat an Tabletten. Mehr als 6 waren es nicht, so oft wie er sie auch zählte. Was soll ich nur machen? Ich brauche die Tabletten. Wenn ich von Dirlewanger kein Pervitin mehr bekomme, dann will ich nicht mehr leben. Irgendwann in den frühen Morgenstunden schlief er ein. Nach 2 Stunden wurde er geweckt. Sein erster Gedanke war Pervitin. Er nahm eine Tablette und fühlte sich etwas besser. Der anstehende Tag ging in die Geschichte der schlimmsten jemals begangenen Kriegsverbrechen ein. Wahllos wurde geplündert, vergewaltigt und getötet. Am Ende dieses schwarzen Samstags sollten mehr als 10.000 verstorbene Zivilisten zu verzeichnen sein. Nachdem die SS-Männer wie befohlen ihre Gewaltorgie ausgelebt hatten, sammelte sich die Truppe am Nachmittag mit den anderen Verbänden, die zwischenzeitlich als Verstärkung eingetroffen waren. Insgesamt waren es über 2.000 Mann, ausgestattet mit leichten Fahrzeugen, Motorrädern und Panzerabwehrkanonen. Der erneute Angriff gegen die polnische Armee stand bevor. Und Dirlewangers perfider Plan wurde umgesetzt. Einige hundert zusammengetriebene Frauen und Kinder wurden vor, aber auch an den Seiten und am Ende des Trupps positioniert. Wer aus der Reihe trat, wurde erschossen. Angst und Terror machten sich breit. Und so marschierten sie los. Als sie wie am Tag zuvor an der Kreuzung Kaspraska und Brilowska Straße ankamen, war der weitere Weg durch eine über Nacht aufgetürmte Barrikade aus alten Autos, Möbeln und Bauschutt versperrt. Es lag auf der Hand, dass bei Abbau der Barrikade sofort das Feuer von allen Seiten aus eröffnet werden würde. Dirlewanger ließ daher zunächst mit der Panzerabwehrkanone auf die Barrikade feuern. Anschließend wurde aus der Gruppe der mitgeführten polnischen Zivilisten 20 Personen zum Abbau des verbliebenen Schutts vorgeschickt. Als der Weg freigeräumt war, zogen sie von allen Seiten durch menschliche Schutzschilde abgesichert weiter. Kaum hatten sie die Kreuzung passiert, ging es los. Der Angriff von vorne auf gleicher Ebene blieb aus. Hier ging Dirlewangers Taktik auf. Viele der polnischen Widerstandskämpfer feuerten jedoch aus den Fenstern und von den Balkonen der links und rechts stehenden Häuser. Handgranaten und mit Petroleum gefüllte Flaschen wurden geworfen. Innerhalb weniger Minuten waren Hunderte der deutschen Soldaten erschossen, zerfetzt oder in Brand gesetzt. Im Chaos fingen nun viele aus Dirlewangers Gruppe an, wild um sich zu schießen und alles, was um sie positioniert war, einschließlich der Zivilisten, aber auch der eigenen Kameraden, niederzumähen. Dirlewanger und sein engerer Kreis suchten vor und zwischen den Häuserwänden Deckung und positionierten erneut Zivilisten als zusätzlichen Schutz vor sich. Sie nutzten die Situation, um gezielter die Stellungen der polnischen Kämpfer auszumachen. Die meisten Schüsse schienen aus zwei Eckhäusern zu kommen. Die Panzerabwehrkanonen wurden entsprechend positioniert und die Häuserfronten bombardiert. Fliehende Soldaten wurden mit Gewehrsalven erwartet. Spähtrupps machten drei weitere Stellungen nördlich der Kreuzung aus. Die Kanonen wurden erneut in Stellung gebracht und feuerten auf Barrikaden und Häuser. So dauerte das Gefecht knapp eine Stunde. Schließlich ließ der Beschuss der polnischen Kräfte spürbar nach. Dirlewangers Truppe sammelte sich und marschierte gemeinsam weiter mit der Absicht, das gesamte Viertel einzukreisen und somit Wola unter Kontrolle zu bringen. Der Weg dorthin bedeutete zwar weitere, immense Verluste im Straßenkampf. Letztendlich ging der Plan jedoch auf. Als sie am frühen Abend mit der Einkesselung der verbliebenen polnischen Stellungen anfingen, erlebte Bernhard den Methamphetaminenzug mit voller Wucht. Er nahm sich selbst wie sein eigener Schatten wahr. Alles, das Marschieren, das Befolgen der Befehle, das Geballere auf wen oder immer, war eine schier unerträgliche Tortur. Das Verlangen nach Pervitin dominierte sein Denken. Ohne Pervitin schaffe ich es nicht. Ohne Pervitin schaffe ich es nicht. Ohne Pervitin. Schließlich traf er eine Entscheidung. Er schluckte alle 5 übrig gebliebenen Tabletten auf einmal und marschierte weiter. 30 Minuten später blieb er plötzlich stehen. Er fing an zu kichern, drehte sich um und lief im Laufschritt in die entgegengesetzte Richtung. Dirlewanger bemerkte dies und schrie ihm hinterher. Neumann, sind Sie verrückt? Zurück, zurück! Das ist dein Befehl! Bernhard hörte ihn kaum. Er kicherte und lief weiter. Die ihm entgegenkommenden Männer blickten ihn verstört an. Töten, 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 fing er immer lauter werdend an zu schreien, gemischt mit einem hysterischen Lachen. Er schoss mit seinem Sturmgewehr Salven in die Luft. Töten, töten! Die im hinteren Teil des Zuges marschierenden Soldaten wichen erschrocken zurück. Bernhard lief weiter. Er rannte so schnell er konnte, vorbei an Leichen und schwer verletzten Soldaten, Frauen und Kindern. Töten, töten, schrie er weiter. Als er wieder an der Kreuzung zur Brilowska-Straße war, hörte er einen Knall. Mit dem Knall nahm er einen Schmerz unterhalb des rechten Schulterblatts wahr. Autsch, was war denn das? Dachte er sich und lief weiter. Nach etwa weiteren 50 Metern die Kaspraska-Straße entlang wurde er langsamer. Er begann zu torkeln und brach nach ein paar Schritten am Straßenrand zusammen. Auf dem Boden liegend kicherte er ein paar Mal, dann war er still. Das Geschehen auf der Straße wurde beobachtet von einem Wehrmachtssoldaten in verschlissener Uniform und löchrigen Schuhen. Nachdem Bernhard etwa eine halbe Stunde reglos auf dem Boden lag, ging der Soldat in geduckter Haltung entlang der Hausmauer zu ihm hin. Er blickte auf Bernhard, wich 2 Schritte zurück, ging erneut näher zu ihm hin und berührte ihn am Arm. Als er keine Regung wahrnahm, schüttelte er ihn an der linken Schulter. Nachdem erneut eine Reaktion ausblieb, hiefte er Bernhards Oberkörper mühsam hoch, umklammerte mit beiden Händen seinen Brustkorb und zog den regungslosen Körper in einen Hauseingang. Im Flur wartete ein weiterer Soldat. Er schien ebenfalls in einem verwahrlosten Zustand zu sein. Er war überdurchschnittlich groß und hatte blonde Haare, die in alle Richtungen abstanden. Sein kantiges Gesicht war unrasiert und wie bei dem anderen Soldaten verschmutzt. Durch den Schmutz hindurch strahlten 2 hellblaue, lustig und aufmerksam erscheinende Augen. Die beiden Männer hoben Bernhard gemeinsam hoch und trugen ihn in eine Wohnung im ersten Stock des Hauses. Sie legten ihn auf ein Bett, wischten sich den Schweiß von der Stirn und atmeten erschöpft tief durch. »So ein Zufall. Sachen gibt's«, sagte der erste Mann. »Der ist tot«, sagte der zweite Mann mit den blauen Augen. »Ist er nicht«, sagte der erste Mann. »Wart's ab.« »Und nun, Ludwig?«, fragte der zweite Mann. »Schauen wir mal, Heiner«, antwortete Ludwig. »Als erstes müssen wir beide aus diesem ganzen Schlamassel lebendig rauskommen. Dann geht's nach Hause. Was Sie mit dem da machen«, er deutete auf Bernhard, »muss ich mir erst überlegen.« Die Wohnung erwies sich als verlässliches Versteck die nächsten Tage. Alle ursprünglichen Bewohner des Hauses schienen entweder geflohen oder getötet worden zu sein. Draußen auf der Straße, in sicherer Entfernung für die drei Männer, ging das Gemetzel noch 2 Tage weiter. Zwischenzeitlich wanderten Soldaten mit Feuerwerfern durch die Straßen, um die Leichenberge abzufackeln. Es stank schrecklich. Heiner und Ludwig konnten aus ihrem Versteck heraus 2 Tage später den Einzug von Wehrmachtspanzern in die zerstörte Warschauer Altstadt beobachten. Damit war die Niederlage der polnischen Untergrundarmee besiegelt. Warschau und ganz Polen waren zumindest für die nächsten 5 bis 6 Monate wieder komplett unter deutscher Kontrolle. Dirlewanger würde für sein mutiges Vorgehen bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet und zum SS-Oberführer ernannt. Die Wiederauferstehung Bernhards geschah am Abend des 4. Tages nach seiner Verletzung im Amphetaminrausch. Er öffnete die Augen und faselte wirres, unverständliches Zeug. Heiner registrierte als erster diese Lebenszeichen. Er rief Ludwig. Beide nahmen sich einen Stuhl, setzten sich vor Bernhards Bett und warteten, was weiter passieren würde. »Wenn er laut wird, erstickst du ihn«, rief Ludwig zu Heiner. »Ich dachte, er ist dein Freund«, fragte Heiner. »Da bin ich mir nicht so sicher«, antwortete Ludwig. Bernhard versuchte mühsam, sich aufzusetzen, erachtete jedoch rasch das Vorhaben als sinnlos. Mit einem lauten Stöhnen ließ er den Kopf wieder auf das Kissen fallen. Er drehte sich zur Seite und erblickte Heiner und Ludwig auf ihren Stühlen. »Was erzählt er da?«, fragte Heiner. »Keine Ahnung«, antwortete Ludwig. »Hallo Bernhard«, sagte er jetzt zu Bernhard gewandt. »Ich wusste nicht, was besser ist, dich da unten auf der Straße verrecken zu lassen, dich hier in aller Ruhe zu töten oder dich zu pflegen, deine Wunde zu verbinden und dir den Sabba aus dem Mundwinkel zu wischen. Mein Freund Heiner hier neben mir meinte, ich solle Mitleid haben. Es sind die letzten Tage schon genügend Menschen gestorben.«
»Ludwig?«, fragte Bernhard. »Ist es wirklich?«
»Sieht fast so aus. Sachen gibt's, oder?«
»Wo sind wir? Was ist passiert?«
»Wir haben uns in einer leeren Wohnung in Warschau versteckt. Du bist durchgedreht. Es wurde auf dich geschossen. Wir haben dich gerettet und mein Freund Heiner und ich sind desertiert. Wir dachten, dass unser Strafbataillon auf uns verzichten kann. Bestraft worden sind wir inzwischen mehr als genug. So sieht es aus.« Bernhard versuchte erneut, sich aufzusetzen.
»Ludwig, ich bin so froh, dich zu sehen«, sagte Bernhard leise und kaum verständlich.
»Es freut mich für dich, Bernhard. Ich weiß allerdings nicht, ob es mir genauso geht. Allein dich in dieser SS-Schlechteruniform zu sehen, bereitet mir ein gewisses Gefühl der Übelkeit. Aber sei es, wie es ist, jetzt bist du halt hier.«
Bernhard fühlte sich schlecht. Ihm war übel, er hatte Schmerzen aufgrund seiner Schussverletzung und war schrecklich müde.
»Ludwig, ich...« fing er an.
»Pass auf, Bernhard«, unterbrach ihn Ludwig. »Spar dir deine Worte. Wir müssen spätestens heute Nacht aufbrechen, sonst ist das Risiko zu groß, entdeckt zu werden. Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du bleibst hier oder du kommst mit. Wenn du Letzteres möchtest, dann steh jetzt auf, wasch dich, iss und trink etwas und dann packen wir unsere Sachen zusammen. Reden können wir später. Und zieh bitte diese Uniform aus.«
Bernhard brauchte eine gefühlte Ewigkeit, bis er genügend Kraft hatte, aufzustehen. Er spritzte sich aus einer Waschschüssel reichlich kaltes Wasser ins Gesicht, was deutlich half, die Müdigkeit zu vertreiben. Heiner und Ludwig durchsuchten zwischenzeitlich einige der anderen leerstehenden Wohnungen. Sie fanden 3 Rucksäcke und packten in 2 der Rucksäcke bequeme Hosen, Hemden, Unterwäsche und warme Pullover ein. In einer anderen Wohnung fanden sie Decken. Ludwig brauchte dringend neue Schuhe. Auch hier wurde er fündig. Den 3. Rucksack füllten sie mit geräuchertem Schinken, Pökelfleisch und Einmachgläsern unterschiedlichen Inhalts. Als sie wieder bei Bernhard waren, saß dieser gewaschen am Tisch. Seine Uniform hatte er ausgezogen. »Hier, für dich«, sagte Heiner und warf ihm passende Kleidungsstücke zum Anziehen zu. »Jetzt essen wir und dann geht's zurück nach Hause«, sagte Ludwig. »Irgendwann muss dieser verdammte Krieg ja doch mal zu Ende sein.« In den frühen Morgenstunden des 9. August brachen die 3 Deserteure auf. Sie gingen in südwestlicher Richtung.